Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History, unserem Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Wir sitzen hier wieder in unserem gemütlichen Hamburger Studio. Ich bin Matthew und mit dabei ist wie immer mein Kollege und Redakteur und Luftfahrthistoriker Wolfgang. Hallo Wolfgang, wie geht's?
Ja, hallo Matt, super geht's. Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen und eine neue Folge von Aero History aufnehmen. Ja. Wir sind aber heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben nämlich unsere liebe Kollegin Emily Fitzgerald gebeten, mit dabei zu sein. Und ja, warum sie hier ist, das verraten wir gleich.
Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, das erklären wir dann. Aber erstmal wollen wir Emily willkommen heißen.
Genau, Emily, erzähl doch mal ein bisschen so, was du bei uns machst. Du bist ja auch Mitglied in dem Luftfahrtteam. Und ja, was ist denn deine primäre Aufgabe, außer hier bei uns zu sitzen und zu podcasten?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier hospitieren darf. Das freut mich sehr. Ich bin schon sehr gespannt, sogar ein bisschen aufgeregt. Und genau, meine Aufgabe hier im Verlag ist tatsächlich das Betreuen von Partnerschaften und Kooperationen und dann im Kernpunkt aber auch das gesamte Anzeigengeschäft. Das heißt, ich vermarkte all unsere Kanäle von Print über Social Media bis hin zur Website und auch Podcasts. Und ja, werde hier heute mit einer besonderen Aufgabe betraut. Dazu aber gleich sicherlich noch mehr.
Genau. Ja, unser großes Thema ist ja heute 100 Jahre Lufthansa. Wir haben das ja auch schon groß gefeiert mit zwei Specials, die wir rausgebracht haben. Und die es am Kiosk gibt und wer sie nicht mehr findet, kann sie auch online bestellen bei uns unter shop.ja-media.de. Und ja, wir haben sehr viel drüber berichtet.
Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon zwei Sonderhefte darüber gemacht haben, sind wir auch voll im Thema, ne? Das zweite Sonderheft, das haben wir gerade fertiggestellt, das gibt's aktuell am Kiosk zu kaufen. Und zum Teil auch online nachzulesen oder auch online sich anzuschauen. Auf jeden Fall haben wir da die Themen vor allem über die Gegenwart und auch die Zukunft der Lufthansa drin, ne? Und was die Geschichte der Lufthansa angeht, das ist ja das Hauptthema von unserem Podcast, da haben wir in unserem ersten Sonderheft ganz viel berichtet. Da ging es also wirklich um die Anfänge, um die Nachkriegszeit, um die kurze Phase, als es zwei Lufthansas gab, eine West- und eine Ost-Lufthansa. Und dieses Heft gibt es gerade nicht am Kiosk, das könnt ihr euch aber nachbestellen, wenn ihr Interesse habt.
Genau, in unserem Shop unter der Adresse, die ich euch genannt habe, shop.ja-media.de.
Ja, auf jeden Fall sollten wir hier an dieser Stelle mal gratulieren, oder? 100 Jahre
ja,
Lufthansa.
Ja, Happy das Birthday! Ist auch ein hey.
Ne, die wow. Torte kommt gleich.
Ja, und das ist natürlich für uns eine große Herausforderung und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir denn dieses Thema überhaupt angehen wollen in unserem Podcast, ohne jetzt 5 Stunden über die Geschichte zu erzählen.
Genau, wir hätten natürlich eine fünfteilige, eine Ewig-Folge machen können, wo wir dann alle Details und alle Stationen da mal abhandeln. Aber wir glauben, das wäre ein bisschen zu langwierig geworden. Und da hat Wolfgang in seinem Privatarchiv einen kleinen Schatz gefunden.
Ja, ich habe letztes Jahr zu meinem 60. Geburtstag von der englischen Verwandtschaft ein Kartenspiel bekommen. Unsere Lufthansa heißt es. Das Quizquartett Nummer 580 von F.X. Schmidt, Vereinigte Münchner Spielwarenfabrik KG, aus vermute mal dem Jahr 1962, 63.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr alt anmutendes Kartenspiel. Alles in Schwarz-Weiß und es ist ein klassisches Quartett, ne? Wie man das auch schon so kennt.
Ja, also es werden Fragen gestellt, die man beantworten muss und das werden wir auch gleich. Und ja, und dann gibt es Themen, die da drin behandelt werden, unterschiedliche Themen. Und wir haben uns gedacht, wir machen das so. Emily ist quasi unsere Glücksfee heute. Sie wird gleich die Karten gut durchmischen.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, und verdeckt abwechselnd Matt und mich eine Karte ziehen lassen. Und wir müssen dann die Frage beantworten, die auf dieser Karte steht, und werden dann gemeinsam so ein bisschen über das Thema reden, was damals aktuell war und vielleicht heute noch oder sich heute gar nicht mehr ergibt.
Genau, also jede Karte hat ein Thema und über dieses Thema sprechen wir dann kurz und dann mal schauen, was uns dazu einfällt.
Genau, also mal was ganz anderes.
Ich ja, würde und sagen, dann gibt es einen Gewinner, ne? Der ja. geht, wer die Frage richtig beantwortet, darf die Karte behalten. Und wer nach, sagen wir, 10 Runden die meisten Karten hat,
genau.
der ist Lufthansa-Gewinner des Tages.
Ja. Genau. Der darf die Torte essen.
Genau. Der darf die Torte anschneiden.
Ja, oder anschneiden,
ja. Ich passe auf, dass nicht geschummelt wird.
Genau, also Emily schreitet jetzt zur Tat ja. und mischt nochmal die Fragen.
Ja. Wir können live berichten, die Karten werden gemischt.
Ja. Und wir sind schon ja. sehr gespannt, welche Karte als erstes.
Ja. Wer möchte dann als erstes ziehen?
Ich würde sagen, Wolfgang als Luftfahrthistoriker darf
anfangen. Warte, ich blamiere mich als Erster. Okay. Ich habe eine Karte. Möchtest du sie vorlesen,
Emily? Sehr gerne. Zwei Brüder erfanden den ersten Heißluftballon. Wie hießen sie?
Oh, das weiß ich.
Das weißt du?
Das weiß ich. Das sind die Gebrüder Moncafier gewesen.
Korrekt. Ja, wow. Der erste Punkt geht eindeutig an Wolfgang.
War eine Karte. Du darfst die Karte behalten. Ich darf die Karte behalten.
Was ist denn das Thema der Karte?
Ja, genau. Wir schauen mal, was das Thema ist. Das Thema ist ein wichtiges Flugziel der Lufthansa, Istanbul. Also, genau, Istanbul. Und das ja, ist
auch heute noch.
Auch heute noch, ja. Ja, also schon damals war natürlich der Nahe Osten für Lufthansa in den 50er und 60er Jahren ein wichtiges Ziel. Und nicht nur Istanbul, sondern zum Beispiel auch Beirut, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Das war damals ein Drehkreuz für den weltweiten Luftverkehr.
Ja.
Die erste Charterroute der Condor, die flog nach Lüt, also nach in das Heilige Land. Damals gab es noch kein Israel und kein Palästina-Gebiet. Und ja, also das war immer schon der Nahe Osten und die Region eben auch, gut, Istanbul ist ja halb europäisch, halb asiatisch, aber das war schon immer ein wichtiges Ziel und Destination.
Kommen wir zur nächsten Karte.
It's up to you, Matt.
Bin ich mal gespannt. Ich ziehe live und in Farbe. Ah ja, okay. Emily liest vor.
Ja.
Sind Flugscheine für Hin- und Rückflug billiger?
Ich denke ja.
Die Antwort ist korrekt. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, um wie viel Prozent in etwa, dann bin ich ganz glücklich.
Okay, wir sind im Jahr 1962.
Genau, um und bei.
Ich schätze mal, weiß ich nicht, vielleicht 10 oder 20.
10 ist korrekt.
Okay, ich darf die Karte behalten.
Ja.
1-1.
1-1. Wo ist denn deine Karte?
Meine Karte.
Ach, die ist
hier.
Da. Okay.
Ja.
Ah, das wird spannend hier. Nee.
Walte
deines Amtes.
Genau. So, sehen wir wieder einfach so Mitte.
So, wie groß ist die Besatzungszahl der Viscount 814?
Oh.
Das ist schon Expertenwissen, würde ich sagen.
Das ist die richtige Frage für dich. Wir haben dazu schon eine Folge gemacht.
Ja, aber nicht darüber, wie viel da drin gesessen ist. Ja. Also ich sage jetzt mal einfach 2 im Cockpit und 4 in der Kabine. 6.
Knapp daneben, es sind tatsächlich nur 4.
Ach, guck. Ja.
Mhm. Aber vielleicht kannst du
gar nicht so viele mitgeflogen.
Ja. Dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, ich kann das so sagen. Also die Viscount, Vickers Viscount war der erste Turboprop überhaupt. Also ein Propellerturbinenflugzeug. Das heißt, es befand sich im Motor eine Turbine und die hat den Propeller über ein Getriebe angetrieben, was heute auch noch bei Regionalflugzeugen der Fall ist. ATR 42 oder ATR 72, die fliegen auch mit diesem Konzept. Und die Viscount, die war eben das erste Flugzeug, Verkehrsflugzeug überhaupt, das mit so einem Antrieb ausgestattet wurde. Und die 814, das war dann eine weiterentwickelte Version, die Lufthansa hatte. Und das Interessante daran ist an der Viscount, die hatte ja damals, flog man ja auch mit First Class und Economy Class, ne, beides, auch auf kürzeren Strecken. Und die First Class war bei der Viscount hinten, weil diese Motoren an so infernalisches Geräusch gemacht haben. Das war so ein hoher Ton, dass man gedacht hat, naja, das will man den Gästen der ersten Klasse nicht zumuten. Ja. Die setzen wir nach hinten.
Hinten war es etwas leiser.
Genau, hinten war es etwas leiser. Und und für mich hat die Viscount, das hatte ich ja schon damals in unserer Folge erzählt, so eine persönliche Bedeutung, weil meine Eltern beide bei einer Fluggesellschaft gearbeitet haben und dadurch natürlich auch sehr vergünstigt fliegen konnten. Und mein Vater war stationiert in Köln und die Familie aber, der Rest der Familie, wohnte in Hamburg. So, und natürlich besuchten wir dann ganz oft meine Großeltern und Cousinen und Tanten, Onkels und so weiter und so fort. Und dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, ich bin 1965 geboren, das war dann vielleicht so 1967 und oder 66. Und wenn ich eingestiegen bin mit meiner Mutter in diese Viscount und die Motoren gingen an, bin ich grundsätzlich eingeschlafen. Also das war mein Wiegenlied. Wenn wir gelandet sind, dann in Hamburg oder umgekehrt in Köln, bin ich wieder aufgewacht. Also das war, deswegen ist die
Viscount so ein einschläfernder Ton.
Ja, so ein ganz hohes, so ein sirrendes Geräusch kann man gar nicht beschreiben. Das, und das war, kam durch den, nicht durch den Motor selber, sondern durch die Propellerzahl. Hat irgendein Geräusch ausgelöst, das also sehr, sehr hoch war. Mhm. Und es heute fliegen keine mehr.
Nee, ist auch schon lange her, ne? Mhm. Aber sag mal, da gab es dann nur zwei Leute im Cockpit. Ich hätte gedacht, das war die Zeit, wo es noch nicht nur den Co-Piloten gab, sondern noch den Navigator und vielleicht sogar den Funker.
Ja, aber das war bei der Viscount, die flog ja nur auf kürzeren Strecken, nicht auf Langstrecke.
Ah.
Oder eben, wenn sie längere Strecken flog, dann über Gebiet, wo es dann also nicht erforderlich war, dass man Navigator dabei hatte. Und
okay, da war das dann nicht
nötig. Da gab es schon eine Flugsicherung und man musste nicht über Ozeane fliegen und den Weg finden.
Ja, also, nee, schon klar.
Das war
okay.
Dann schon von Funkfeuer zu Funkfeuer. Ne?
Ja, genau. Also zwei im Cockpit und zwei in der Kabine.
Zwei in der Kabine, das war sparsam, ne? Also nur zwei in der Kabine, da dann viel zu tun, ne?
Ja, okay.
Genau, deswegen, es bleibt beim 1-1, ne?
1-1.
Schade.
Schade. So, jetzt ist Matt wieder dran, bitte zieh, ne?
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Hier ist die Karte.
Wie groß ist die maximale Reisegeschwindigkeit der Boeing 720B?
Das müssen
Sie weißt das nicht. Achso, ich dachte, jetzt hast du mich. Da kann ich nur schätzen.
Mach das mal.
Sagen wir mal 850 km/h.
Zu wenig.
Echt?
Was, hast du einen Test?
So schnell war die?
Ja, die war also knapp unter 1000, würde ich sagen.
Wow.
Tatsächlich korrekt, fast 1000 km pro Stunde.
Wow, das ist ja fast schon kurz vor Überschall.
Ja. Ja, also die 720B, das war die leichte Version der 707 und Lufthansa hatte die auch im Einsatz bis nach Asien und das war also tatsächlich ein sehr schneller Flieger. Ja.
Hat bestimmt auch gut Kerosin verbraucht.
Hatte ja auch vier Triebwerke und also eigentlich hat eine andere Boeing dann der 720B den Rang abgelaufen, weil sie wirtschaftlicher war. Nämlich die 727, die dann auf den Markt kam.
Ja.
Und die hatte nur drei Triebwerke.
Ja, und war auch vielleicht nicht ganz so schnell oder auch?
War nicht ganz so schnell, aber das
die damals, Ersparnis war so groß, dass es sich gelohnt hat.
Genau,
es
lohnte sich, ne? Genau.
Gut, es steht 1-1.
Ja, wie vor 1-1, es bleibt spannend.
Okay. Ja, wir haben beide noch Chancen.
Ich bin immer jetzt nächste Karte von der Seite.
Mach das mal.
Ja. Ja, nicht hier schummeln, ne?
Nee. In welchem Jahr wurde die Lufthansa gegründet?
Also,
jetzt nicht
nachdem man diverse Hefte dazu gemacht hat.
Wo wir jetzt 100 Jahre Lufthansa feiern.
Ich bin ja im Kopfrechner so schlecht.
Hier ist gut die Frage.
Also ich würde jetzt mal, also ich tippe mal auf 1926.
Richtig.
Das hast du aber richtig gut geraten.
Ja.
Dann geht die Karte an dich.
Was haben wir noch da? Bangkok. Ja, das war auch eine. Bangkok war zum Beispiel eine Destination der Boeing 720B.
Mhm.
Also das, man flog ja damals nicht nonstop wie heute.
Das wollte ich gerade fragen. Die ist nicht durchgeflogen bis Bangkok. Ne?
Also das gab Richtung Asien. Damals durfte man ja auch nicht, eigentlich wie heute, nicht über diese, heute Russland, damals Sowjetunion fliegen.
Ja, ja.
Das kam dann ja später. Und also flog man unten rum wie heute. Nur war halt die Reichweite der Flugzeuge nicht so weit wie die modernen Jets. Und
gab es da einen Zwischenstopp oder mehrere?
Also manche hatten richtig viele. Also es gab Athen war ein Drehkreuz für viele Airlines.
Mhm.
Dann ging es weiter Karachi, Pakistan. Bangkok war auch eins. Dann weiter Richtung Tokio. Also es gab da sehr viele Orte, wo man zwischenlandete und auch zwischendrin, also je nach Airline war das halt auch unterschiedlich, ne?
Ja.
Wo man dann noch einen Tankstopp einlegte. Ne?
Ja, und bestimmt sind dann auch Leute eingestiegen, zugestiegen, ausgestiegen auf den Zwischenstationen.
Wenn man Verkehrsrechte hatte, ja, dann, das war natürlich nicht überall, ne? Manchmal war es einfach nur ein Tankstopp, aber wenn die Airline Verkehrsrechte hatte, mit der nationalen Airline dort, dann durfte man noch welche mitnehmen. Ja. Hm.
Genau. Okay.
Ja. Zum Beispiel Bangkok hat jetzt nichts mit der Lufthansa zu tun, aber die skandinavische SAS hat ja die Thai Airways International mit aufgebaut.
Stimmt.
Und die hatten, die flogen dann mit Flugzeugen der SAS, mit Besatzungen der SAS und Drehkreuz war Bangkok. Und es gab auch Büros in Asien, die man sich geteilt hat. Also das war dann auch für eben SAS und Thai Airways eine wichtige Kooperation. Und und dann irgendwann ist man dann getrennte Wege gegangen, weil die Thais dann so weit waren, dass sie das alleine machen konnten.
Ja, aber es ging noch lange, glaube ich, ne?
Ja,
Kooperation.
Sehr lange, ja.
Ja.
Mhm. Ja, und deswegen hat Bangkok auch für die Fliegerei eben so eine besondere Bedeutung.
Okay, kommen wir zur nächsten Karte.
Genau, aktueller Punktestand 2-1 für Wolfgang.
Ja.
Streng dich an.
Ja, ich hoffe, ich kriege auch so eine Frage wie Wolfgang eben. So, Karte gezogen, ich übergebe.
Ja. Ja, die ist vergleichbar einfach.
Sagst du jetzt.
Doch, das schaffst du. Wie heißt der Flughafen von Hamburg?
Also, heute heißt er ja Helmut Schmidt, aber im Jahr 1962 hieß er sicher noch Fuhlsbüttel.
Das ist korrekt.
Ach, die habe ich noch.
Heimspiel, würde ich sagen.
2-2.
2-2, genau.
Und wir haben jeder drei Karten gezogen, ne? Also noch zwei jeder, ne?
So, jetzt haben wir hier ein spannendes Thema auf der Karte.
Ach ja, das Thema haben wir ganz vergessen hier.
Der Fluggastraum.
Mhm. Ja.
Mit dem Unterthema Die Stewardess, damals noch mit SZ am Ende.
Ja.
Und auch wahrscheinlich auch, gab keine Stewards, ne? Oder
doch. Ja? Doch.
Okay.
Gab es, ja.
Aber der Beruf heißt Stewardess.
Naja.
Laut Karte auf jeden Fall.
Laut Karte.
Ja. Und dann noch die Bodenküche. Mhm. Ich kann ja mal kurz vorlesen.
Ja.
Die Fluggasträume der Lufthansa-Flugzeuge sind ganz auf die Bequemlichkeit der Fluggäste eingerichtet. Nach weitesten Flügen geht man ausgeruht von Bord. Die Lufthansa ist führend im Service. Ja,
ja.
Das war sie wohl auch, oder? Im Jahr 1962? Oder ist das ein Werbeversprechen?
Nein, also wird schon
die
sagen,
waren schon gut dabei, ne?
Ja, schon damals. Es gab ja schon in den 50er Jahren einen All-First-Class-Flug über Nordatlantik mit der Lockheed Superstar, den Senator-Service, was also nur eine erste Klasse an Bord
gab. Genau, der ganze Flieger war erste Klasse.
Ja. Und die hatten auch an der Boeing 707, also ab 1960, wie in der Superstar eine Bar an Bord. und an eine Lounge, wo man sich dann miteinander treffen konnte,
ja,
und austauschen konnte. Es gab ja noch keine Filme an Bord, es gab keine Musik.
Nee, da musste man sich noch unterhalten, ne?
Ja. Miteinander. Damals wollte man das noch. Heute sitzt man ja in irgendwelchen Käfigen, wie soll man es nennen, am liebsten, wo man überhaupt niemanden sieht, ne? Zumindest in den höheren Klassen.
Das stimmt.
Irgendwelchen Kokons.
Da ist man sehr abgeschottet, ne?
Ja, nicht mal einen Blick nach draußen durchs Fenster, so am liebsten gar niemanden sehen, ne? Aber das war damals anders. Man traf sich, so historische Broschüren sahen ja zum Kartenspiel oder zum Schach oder einfach um was zu trinken. Geraucht wurde damals.
Natürlich.
Verrückt, ne?
Ja. Also, und getrunken wurde auch gerne an Bord.
Auch, ja. Mhm. Und fettes Essen gegessen, also
es gibt tolle Broschüren von der Lufthansa aus der Zeit, ne, wo dann die Stewardessen da mit so einem ganzen Schinken, ne, durch die Gänge gefahren sind und dann immer frisch abgeschnitten haben.
Flasche Steinheger daneben, damit der Magen durchhält. Ja. Genau, das oder auch Bierfässer, ne, hatte man damals auch an Bord.
Oh ja.
Ja. Und dann wurde frisch gezapft. Ne?
Ja.
Ja, das war auch so eine Spezialität der Lufthansa. Ne? Deutsches Bier. Frisch gezapftes Bier, gerade so auf Strecken nach Nordamerika. Das liebten die Amis. Ne?
Ja.
Und,
da hat man gleich das Deutschland-Feeling, wenn man dann an Bord geht. Ne?
Ja, genau.
Ja, die Zeiten sind vorbei, oder?
Das ist,
könnte man sagen.
Bisschen das anders heute. Ein bisschen anders, ja.
Schade eigentlich.
Ja, finde ich auch. Gut, kommen wir zur nächsten Karte.
Ich glaube, Wolfgang ist wieder dran, ne?
Meine vorletzte.
Nach welcher Tabelle werden vor dem Fluge alle für den Flug wichtigen Dinge überprüft?
Ja. Also, es gibt ja Listen, also Tabelle ist vielleicht ein bisschen irreführendes Wort, ne? Also, es gibt Listen, Checklisten, nachdem man das überprüft, ne? Also, außenrum, im Cockpit, in der Kabine.
Die Checkliste, die Checkliste, man durchgeht vor dem Flug.
Genau. Also ob die Treibflächen in Ordnung sind, ob äußere Beschädigungen zu entdecken sind, ob eben auch alles Instrumente funktionieren. Mhm. Und
die Antwort ist natürlich korrekt, die Checkliste.
Ja.
Das übergeordnete Thema ist die Cockpit-Besatzung.
Ja. Ja, das hatten wir ja eben schon mal so ein bisschen, ne, wie viele im Cockpit mitgeflogen sind.
Ja.
Das ist ja heute selbst auf Transatlantikflügen machst du nur noch zwei vorne, also hängt natürlich vom Flugzeugtyp ab, aber die ganz modernen Flieger, die kann man eben zu zweit fliegen. Die haben Glascockpit und Instrumente, die alles das, die Funktionen übernehmen, die früher zum Beispiel ein Flugingenieur mit betreut hat. Ganz am Anfang, als Lufthansa über Nordatlantik geflogen ist, also 1955, da gab es sogar noch einen Navigator an Bord und einen Funker. Und aber das wurde dann alles ganz schnell abgeschafft.
Ja.
Eben mit dem Fortschritt der Technik.
Ja.
Und so, dass man dann bei den ersten Jets dann meistens dann nur zu dritt flog.
Aber in den Anfängen gab es da wirklich Pilot, Co-Pilot, Funker, Flugingenieur, Navigator. Das sind genau. Fünf Leute.
Ja, also als erstes fiel der Funker weg. Das war das Erste, was abgeschafft wurde, weil man einfach das dann den Piloten übertragen hat. Navigator wurde benötigt, weil man, wenn man lange Strecken geflogen ist, mit Astronavigation unterwegs war. Das heißt, du hast die Sterne angeschossen und die Sonne und hast dann auch deine Position dann bestimmt. Und das wurde dann auch erst mit der Boeing 707 eigentlich übrig, weil man dann eben Geräte hatte, die auch zum Beispiel mit der Mondlandung zu tun hatten. Also auch für die Apollo 11 wurde das mitentwickelt, dieses Inertial Navigation System, was dann eben auch beim Flugzeug dann die Position dann mit ermittelt hat. Ne?
Ja, okay. Kommen wir zur nächsten Karte.
Ja.
3-2 steht.
3-2.
Jetzt Chance auf den Ausgleich.
Ja, jetzt geht's langsam eng. So, ich habe gezogen und übergebe.
Wie heißt der Flughafen von Köln-Bonn?
Ja, Matt, jetzt.
Da muss ich passen. Da muss ich passen.
Eieiei, das sieht schlecht aus hier.
Keine Ahnung. Vor allem 1962. Puh.
Ja.
Du wüsstest es wahrscheinlich, ne?
Warn.
Warn. War klar.
In der Warner Heide liegt der.
Stimmt, ja. Genau. Die Überkategorie ist tatsächlich ein wichtiges Flugziel der Lufthansa, Rom.
Rom.
Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen.
Rom. Also bei vielen Sachen, was wir jetzt hier so, worüber wir reden, man muss sich ja immer vor Augen halten. Rom war aus heutiger Sicht, als wenn man nach Indien fliegen würde, also gefühlt. Italien war weit, weit weg.
Ja. Ne?
Also es gab ja nur sonst die Möglichkeit, beim VW Käfer irgendwie über die Alpen dahin zu fahren, was ja auch viele machten dann und Camping ja. Irgendwo an der Küste.
Genau, aber das war dann wirklich aber schon das lange, war schon, lange Strecke. Ne?
Ja, das war einfach Luxus, dass man dahin flog. Ne? Und das konnten sich auch nur ganz, ganz wenige leisten. Das Fliegen war eben wahnsinnig teuer. Ne? Und selbst Charterflüge waren fast unbezahlbar. Also die ersten. Ne? Das ging erst in den 70er Jahren, wurde das ein bisschen... ja, in Anführungsstrichen volkstümlicher und für viele mehr bezahlbar, aber immer auch die Masse nicht. Ne?
Das kam war, erst wirklich dann.
Kam ja erst viel später und Rom war eben so ein Destination, das war ja für viele halt so ein Traumziel, ne? Und war ja in vielen Hollywood-Filmen, so den Hollywood-Schnulzen war Rom ja auch, kam ja auch immer vor. Ne?
Ja,
und,
das sehr romantisiert auch. Ne?
Trevi im Brunnen und alles. Ne? Und ja, also das war schon ja, eine bedeutende Destination auch für viele Airlines. Ne?
Bestimmt, ja. Okay, jetzt.
Das Finale.
Jetzt ist Wolfgang.
Obwohl, nee, ich habe.
Ich glaube tatsächlich, irgendwie es fehlt noch eine Karte jeweils, eine. Aber...
Achso, das war ja gar nicht meine.
Nee, das war nicht deine.
Die lag da nur. So, Wolfgang zieht.
Wolfgang zieht. Ich ziehe. Ja.
Ach, guck mal, wo wir gerade beim Thema waren. Wie heißt der Flughafen von Rom?
Fiumicino.
Das ist natürlich korrekt. Überkategorie ist hier aber ein Platz für, in Anführungsstrichen, wilde Tiere.
Was ist damit denn gemeint?
Ein Platz für wilde Tiere. Ah, Fracht, im Frachtraum. Ja, Fracht war natürlich auch immer ein Thema für Lufthansa. Schon bei der ersten Lufthansa, also die 1926 gegründet wurde.
Ja, bis heute, ne?
Ja, bis heute zieht sich das durch und also es war die ersten Frachtflugzeuge, die Lufthansa hatte, waren ja Douglas DC-3 und Curtis Commando nach 1955. Dann die Lockheed Superstar wurde umgebaut, dann als die 707 kam, da wurden zwei Flugzeuge zu Frachtern und dann flog man damit dann nach Nordamerika und ja, und dann kam auch die 707, da gab es auch Frachtversionen davon. Ja, 727, die flog auch als Quick Change, das heißt also nachts als Frachter und tagsüber als Passagierflugzeug. Da fragt man sich, wie geht das denn?
Wollte ich gerade fragen, wie funktioniert das?
Ja, diese Maschine hatte auf dem Hauptdeck eine große Ladeluke, die nach oben aufging. Und die Passagiersitze, die waren auf Paletten gebaut. Und man konnte dann... die rausrollen quasi, es waren mehrere Sitzreihen, die auf so einer Art Palette montiert waren und die schob man raus.
Ja.
Und die Seitenverkleidung wurde nach oben geklappt und dann hatte man einen Frachtraum nachts. Ja. Und das war so ein Rollensystem am Boden, gab es auch bei der 737.
Und die Sitze wurden dann von oben rausgehoben?
Nein, zur Seite. Über dieses Frachttor. Wurden die rausgeschoben.
Okay, ja.
Wie so eine Frachtpalette, ja. Muss man sich das vorstellen, die einem rausgeschoben wurde. Und wenn dann die Maschine morgens dann fertig war von dem Frachtumlauf, ne, in der Nacht, dann wurden die Paletten wieder reingeschoben.
Sitze wieder rein.
Wieder miteinander verhakt, ne, und gesichert. Und dann flog man als Passagierflugzeug.
Ja.
Ne. Nannte man Quick Change.
727 ja.
Quick Change und 737 Quick Change.
Was da für ein Aufwand betrieben wurde, ne?
Ja, also das, es war nicht so lange, dass man das einsetzte. sehr wahrscheinlich war es auch ein bisschen zu kompliziert und zu aufwendig. Und vor allem musste das Flugzeug ja auch immer wieder dahin zurückkehren, wo dann seine Sitze stehen. Oder man brauchte so viele an verschiedenen Stationen, dass man das dann...
Das kann ich mir vorstellen, ja. Das macht es dann weniger flexibel. Ne?
Ja, genau. Mhm. Und und dann natürlich die Frachter Lufthansa war der erste Kunde für die 747F 1972. Und
da haben wir auch schon oft drüber berichtet, genau. Ne, in unseren Historien, im Magazin und online.
Ja. Und heute gibt es auch Lufthansa Cargo und früher gab es nochmal German Cargo und also die Fracht hatte immer eine große Rolle gespielt bei Lufthansa.
Ja. So, jetzt haben wir Stand. 2-4 für Wolfgang.
Ja.
Tja.
Ist das auffolgbar?
Sieht schlecht aus für mich.
Nichtsdestotrotz, ne?
Komm,
eine letzte Karte. Ich ziehe. Okay, bitteschön.
Welche Einrichtung überwacht ständig den Luftraum?
Ja.
Der Tower.
Das ist ein Teil davon.
Wolfgang, du?
Die Flugsicherung?
Ja, okay. Meinte ich ja.
Sag ja, so ein Teil davon. Also das können wir gelten lassen.
Ja,
damit du.
Genau, dann ist der Abstand auch nicht ganz so groß.
Ja, damit du nicht traurig bist.
Nett von euch, ja. Obwohl ich dich sowieso nicht mehr einholen kann.
Ja.
Genau. So aus, die Überkategorie dieser Karte ist das Radargerät.
Ah, guck.
Ui.
Ja.
Das war natürlich auch damals modernste Technik, ne? Wenn wir jetzt im Jahr 1962 zurückdenken.
Ja, genau. Das war, das gab es noch nicht überall. Ne? Das kam in der Nachkriegszeit wurde das ja erstmal so etabliert und es gab ja viele Länder, wo es noch kein Radar gab. Ne?
Wahrscheinlich nur die großen Flughäfen oder vielleicht.
Ja.
Europa, also USA erstmal.
Gebiete waren noch nicht Radar abgedeckt zu der Zeit. Ne?
Mhm.
Also in Europa schon, aber auf anderen Kontinenten dann noch nicht. Ne?
Ja, auf jeden Fall ein großer Meilenstein auch, ne? Zur Sicherheit des Fliegens.
Es gab auch einen ganz tragischen Unfall in Amerika, der dazu geführt hat, dass man zum Beispiel in Nordamerika das dann flächendeckend eingeführt hat. Also es war ganz beliebt, wenn man von Ost nach West flog in den USA, zur Zeit der Propellerflugzeuge, also Lockheed Constellation, Douglas DC-6 und 7, dass man über den Grand Canyon geflogen ist im Tiefflug.
Im Tiefflug, ja.
Ja, also so relativ tief, ne? Und dass man den Passagieren was geboten hat.
Okay, einfach wegen der schönen Aussicht, ja.
Genau, weil das eben was Besonderes war. Und da sind zwei Maschinen zusammengestoßen.
Oh Gott.
Und alle ums Leben gekommen dabei. Also und das war der Auslöser, dass man gesagt hat, also man fliegt nicht mehr nur auf vorgegebenen Flugstraßen und der Rest ist nach Sichtflug, sondern dass es also dann auch eine Überwachung gibt, wo wer fliegt und dass man das also dann kontrollieren kann.
Mhm.
Genau.
Traurigerweise sind das ja immer solche Unfälle, die dann zu der Erkenntnis führen. Ne?
Oft eine Fliegerei, ne? Sicherheit erstmal mit leider mit.
Ja, wahrscheinlich ist es in allen Bereichen so, aber in der Fliegerei natürlich besonders tragisch. Ja. So viel zum Radar.
So viel zum Radar.
Ja, wenn ich jetzt mal unsere Karten mir anschaue, ich habe 2, du hast 4.
Sieht nach einem klaren Gewinner aus.
Ja,
ne?
Wir sind durch, oder?
Die Torte ist meine.
Die Torte geht an Wolfgang.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich warte eine Torte.
Ja.
Und der Sekt ist auch nicht da. Ne? Oh, was ist denn hier los? Ne?
Ja, wobei, ich muss sagen, Wolfgang, du bist ja schon so lange im Geschäft und beschäftigst dich schon so lange mit Fliegerei, Flugzeugen im Allgemeinen. Ich sag mal so... Das nehme ich in Kauf, dass ich jetzt gegen dich verloren habe. Damit kann ich leben.
Okay.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, unseren Hörern auch. Ein bisschen eine ungewöhnliche Ausgabe zum 100. der Lufthansa.
Ja, ich finde, das ist absolut passend. Danke auch an Emily.
Ja, auf jeden Fall.
Unsere bezaubernde Jury.
Oh, ich hab zu danken tatsächlich. Irgendwie, es war auf jeden Fall maximal lehrreich für mich. vielen Dank. Wolfgang, du wandelndes Lexikon.
Ja, wirklich.
Hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich.
Vielen
Schön,
Dank.
Schön, dass du dabei warst. Und wir kommen langsam zum Ende. Denkt dran, schaut bei uns rein, auf unserer Website www.aeointernational.de, unseren Social-Media-Kanälen, bei Instagram. Kauft unser Heft, abonniert uns und ja, und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben mit.
Ja, wir freuen uns über Kommentare, über E-Mails. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, die lautet podcast@aerointernational.de. Und ihr könnt uns gerne abonnieren, unseren Podcast, auf den bekannten Portalen Spotify, Apple Podcast oder was es da noch alles gibt. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Das hilft uns immer, ne? Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ja, wir werden uns wieder ein spannendes Thema uns ausdenken.
Ja.
Wir haben schon so eine Idee, was es sein könnte. Es ist auf jeden Fall sehr rechercheintensiv. Macht aber auch sehr viel Spaß.
Ja, das wird eine spannende Sache. Aber so, das können wir jetzt noch nicht verraten. Da müssen wir noch ein paar Sachen organisieren.
Ja. Genau.
Und vielleicht findet Wolfgang ja auch mal wieder einen kleinen Schatz in seinem Archiv.
Wer weiß.
Den ne? nehmen wir dann gerne wieder.
Das machen wir.
Okay, vielen Dank und bis bald. Macht's gut.
Also, genau. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.